Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Heute tauchen wir tief ein. Es wird ein bisschen historisch, wenn ihr so wollt. Wir schauen auf die Geschichte weiblicher Homosexualität. Da gibt es eine spannende Studie der Unis Heidelberg und Freiburg. Die haben sich ausführlich mit lesbischem Leben in der Weimarer Republik, in der NS-Zeit und kurz danach beschäftigt. Dazu spreche ich mit Katja Patzel-Mattern, Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen von unserem Projekt berichten darf.
Sie haben ja mit KollegInnen lesbische Lebenswelten jetzt untersucht. So im Schwerpunkt kann man sagen, vor 100 Jahren, 1920 ungefähr, bis dann in die 1950er Jahre, in die Nachkriegszeit. Man muss sagen, weil die Unis da auch sind, für den Bereich Südwestdeutschland, jetzt nicht für ganz Deutschland. Man kann schon sagen, bisher hat es da richtig an Forschung gefehlt, oder?
Ja, es gibt wenig Forschung. Es gibt vor allen Dingen wenig Forschung zu den Lebenswelten von Frauen, die lesbisch lebten oder begehrten oder nicht in Ehen lebten. Das ist tatsächlich ein Mangel. Wir wissen wenig über den Alltag von diesen Frauen und wir wissen vor allen Dingen wenig über Frauen, die sich nicht in großstädtischen Gebieten aufgehalten haben.
Deshalb schauen wir darauf in dieser Folge etwas deeper mit Katja Patzel-Mattern. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sie haben eine Forschungslücke geschlossen, zumindest teilweise geklärt. Wie sah es aus, das lesbische Leben in der Weimarer Republik, also vor rund 100 Jahren, in der Zeit des Nationalsozialismus und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg? Und mit Sie, da meine ich die ForscherInnen hinter der Studie Alleinstehende Frauen, Freundinnen, frauenliebende Frauen. Ich habe die Leiterin Katja Patzel-Mattern von der Uni Heidelberg gefragt, wie das Team geforscht hat. Zeitzeuginnen von dieser Zeit von vor fast 100 Jahren, die leben ja vermutlich nicht mehr.
Genau, es gibt keine direkten Zeitzeuginnen. Das ist die erste große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist, dass weibliche Sexualität lange Zeit überhaupt nicht denkbar war als eine unabhängige, als eine selbstbestimmte Sexualität. Was dazu führt, dass wir wenig Hinweise auf Sexualitäten auch in Quellen finden, in Materialien finden, die uns überliefert sind aus der Zeit. Dann kommt hinzu, dass wir gerade für den Nationalsozialismus, wenn wir dann Dokumente finden, es vor allen Dingen mit Dokumenten der Täter zu tun haben, der Verfolger zu tun haben. Mhm. Wenn ich es mal summarisch zusammenfassen kann, lässt sich sagen, dass wir wenig Überlieferung haben und dass da, wo sie da ist, eben uns nicht direkt einen Zugang zu den lesbischen Lebenswelten ermöglicht, sondern wir die Materialien querlesen müssen.
Wie kommen Sie dann überhaupt daran? Wie wurde das vielleicht überhaupt damals kodiert? Die Studie heißt ja Alleinstehende Frauen, Freundinnen, frauenliebende Frauen. Also man hat damals noch nicht von lesbischen Frauen gesprochen, sowohl von außen als auch die im Selbstverständnis, oder?
Das ist der erste wichtige Punkt. Die Frauen selber haben sich nicht als Lesben bezeichnet. Das ist ein Begriff, der in der positiven Konnotation erst mit der Emanzipationsbewegung der 70er Jahre auftaucht. Wir haben diese Bezeichnung, die wir in unserem Titel gewählt haben, finden wir als Selbstbezeichnungen und als Fremdbezeichnungen. Aber gerade der Begriff Freundin beispielsweise ist eine Selbstbezeichnung. Und dabei ist wichtig im Kopf zu behalten, das sagt uns noch nichts über das Begehren der Frauen aus, sondern über die Tatsache, dass sie häufig mit anderen Frauen zusammenlebten. Aber wie sie begehrt haben, das wissen wir häufig nicht.
Wie konnten Sie sich dann diesen lesbischen Lebenswelten, wo sie eben öffentlich gar nicht existierten, wie konnten Sie sich dem annähern?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Für die Weimarer Zeit finden wir durchaus öffentliche Quellen. Ein Beispiel sind die Zeitschriften homosexueller Interessenverbände, wie beispielsweise des Bundes für ideale Frauenfreundschaft. Das war ein reichsweiter Verein, um auf Veranstaltungen und Lokale aufmerksam zu machen. Und hier gibt es eben auch lokale Bezüge. So hat sich eine Ortsgruppe in Mannheim getroffen, im Freundschaftslokal zum Rheintor in Mannheim. Und hier haben sich homosexuelle Männer und Frauen organisiert. Also das heißt, hier finden wir über Medien, über Vereinsmedien, über Zeitschriften finden wir durchaus Zugang. Wir haben gleichzeitig auch Filme in der Zeit, wie Mädchen in Uniform, die über andere Formen des Lebens und Begehrens berichten.
Was war das für ein Film, dieser Mädchen in Uniform?
Mädchen in Uniform war ein Film, der über die Liebe einer Internatsschülerin zu ihrer Lehrerin berichtet.
Und das war damals möglich. Das heißt, man kann schon sagen, dass es in der Weimarer Republik, in der Weimarer Zeit so etwas gab wie eine aufkommende Szene und eine Art Safe Space?
Es gab eine aufkommende Szene, gerade in den Großstädten etablierte die sich mit eigenen Orten, mit eigenen Vereinslokalen, mit eigenen Medien, aber auch, sagen wir mal, im halböffentlichen Bereich. Frauenschulen sind so ein Ort. Es gibt in Heidelberg die katholische Frauenschule, die von Maria Gräfin von Greinberg gegründet wurde und die dort mit ihrer Freundin Theodora Aberle zusammenlebte, die Lehrerin an dieser Schule war. Und hier gilt wieder das Gleiche wie das, was ich eben gesagt habe. Wir wissen in dem Fall nichts darüber, wie die Frauen begehrt haben, aber sie lebten lebten als Frauen in einer Frauenfreundschaft zusammen. Also das heißt, es ist sozusagen eine Übergangszeit. Wir haben eine Sichtbarkeit von alternativen Lebensformen und gleichzeitig eine Zurückhaltung in der Darstellung eigenen Begehrens.
Und Sie haben eben gesagt, Frauenschulen, das heißt, das waren Schulen, wo Frauen zu Lehrerinnen ausgebildet werden?
Genau, das waren Schulen, wo Frauen zu Lehrkräften oder für die Bildung oder für die Krankenpflege ausgebildet wurden, also die sich an in der damaligen Zeit typisch als weiblich kodierte Berufe richteten, die Berufsausbildung richteten. Und weibliche Lehrkräfte lebten häufig dann in oder konnten in Frauenpartnerschaften zusammenleben. Gibt zwei Gründe für. Zum einen durften weibliche Lehrkräfte nicht heiraten. Sie wurden dann aus dem Staatsdienst entlassen, zumindest nach 1928 wieder. Und unabhängiges Leben für Frauen war kaum möglich aufgrund der Einkommenssituation, der Kosten von Wohnraum, sodass es einfach auch notwendig war, sich zusammenzutun. Das beförderte dann auch die Möglichkeit, eben für Frauen in Wohngemeinschaften zusammenzuleben.
Das heißt, was Sie sozusagen belegen können, dass es das gab, solche Freundinnen, die zusammengelebt haben, aber zum wirklich Thema der gleichgeschlechtlichen Sexualität zwischen Frauen, zwischen weiblich gelesenen Personen, würde man heute sagen, können Sie gar nicht so viel sagen, ne?
Genau, Sexualität ist als weibliche eigenständige Sexualität in der Zeit kaum thematisierbar. Das endet vielleicht mit dem Kuss. Der Kuss, der noch thematisierbar ist, aber alles, was darüber hinausgeht, ist sehr schwer thematisierbar. Wird nicht drüber gesprochen, wird nicht benannt, wird auch in den Verfolgerakten nicht so benannt. Diese selbstbestimmte Sexualität hat eine gewisse, über die wird ein gewisses Schweigen gelegt.
Jetzt haben Sie gesagt, es gab dann doch Kneipen, es gab Zeitschriften zum Teil. Dieses, wenn man so will, queere Leben oder aufkeimende queere Leben in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik, war das so ein bisschen ein großstädtisches Phänomen? So wie heute ja auch in Berlin ist es sicherlich ein größeres queeres Leben als, nichts gegen Passau, aber vielleicht in Passau. Also ist es diese Stadtluft macht frei, konnten Sie das sehen?
Was wir sagen können, ist, dass die Überlieferung uns vor allen Dingen in die Städte verweist. Mhm. Wir wissen einfach wenig über die ländlichen Gegenden, was daran liegt, dass die ländlichen Regionen grundsätzlich das häufig weniger überliefert ist, was das Alltagsleben angeht. Insbesondere Formen des Alltagslebens, die nicht als in Anführungsstrichen normal in der Gesellschaft wahrgenommen werden, sodass wir schlichtweg weniger wissen über die ländlichen Gebiete. Das ist eine Forschungslücke.
Haben Sie vielleicht so ein kleines Beispiel, wo Sie ein bisschen was lüften konnten?
Wer die Geschichte von zwei Frauen, nämlich Luise Schulte am Esch und Elisabeth Karlin, die zusammenlebten und wo im Schwarzwald im Sommer 21 ein riesiger Briefbestand gefunden wurde von einer der beiden Frauen. Und die haben in einer Zeitspanne von 1926 bis 43 eben ihre Beziehung gepflegt als Fernbeziehung, gewissermaßen eine Form gefunden, zusammenzuleben, die auch die Zeiten und die politischen Brüche überdauert hat.
Und wie offen konnten die in diesen Briefen kommunizieren? Also gibt es da erotische Andeutungen oder ist es da auch eher Verhalten kodiert?
Es ist eher Verhalten kodiert. Also offene erotische Briefe haben wir nicht gefunden. Was kommuniziert wird, sind beispielsweise eben Küsse. Ich küsse dich, ich sende dir einen Kuss, aber darüber hinausgehend wenig.
Und man muss sagen, in dieser Zeit, auch wenn es da was Aufkeimendes gab, vielleicht in den 1920er Jahren, es war die Zeit, wo Frauen eine ganz klare Rolle hatten. Das ist vielleicht nicht allen klar aus heutiger Sicht, wo sie sozusagen als Mutter gesehen wurden und so weiter. Und es gab quasi so eine mehrfache Diskriminierung, wenn man so will, ne? Sowohl als Frau und als queere Person sowieso.
Genau, also weibliche Sexualität, eine Sexualität jenseits der Penetration war eigentlich nicht denkbar und dass Frauen selbstbestimmt Sexualität lebten, gehörte nicht in das Konzept, sondern eine weibliche Sexualität hatte sich den Bedürfnissen des Ehemannes unterzuordnen. Das war die gängige Vorstellung. Ein zweiter Punkt ist das Familienbild, das eben ein klassisches Familienbild war, von einer Mann-Frau-Ehe. Vom Ideal her gedacht als eine Mann-Frau-Ehe, in der der Mann der Familienvorstand und Ernährer ist und die Frau die Hausfrau und Mutter. Wir wissen aber auch, dass das historisch nicht stimmt. Arbeiterinnen, Frauen gingen schon immer arbeiten und mussten Arbeit und Berufsleben, Familie und Sorgearbeit zusammenbringen.
Jetzt haben wir viel geredet über die 1920er Jahre, über die Weimarer Republik. Wie hat sich das dann im Laufe verändert mit der Machtergreifung beziehungsweise im Nationalsozialismus?
Wichtig vielleicht einmal vorwegzusetzen, weil viele von Ihnen vielleicht wissen, dass es den Paragraphen 175 gibt, nachdem homosexuelles Leben verfolgt wurde. Das gilt für Frauen nicht. Frauen fielen nicht unter den Paragraphen 175 und dennoch wurden Frauen im Nationalsozialismus verfolgt. Und das gilt eben insbesondere für Frauen, die nicht heteronormativ lebten, also die nicht in einer Mann-Frau-Beziehung oder in einer ehelichen Beziehung lebten. Dabei muss man ganz stark berücksichtigen, dass es sozusagen zwei Ebenen gab. Frauen, die als arisch in der Zeit gelesen wurden, die wurden verfolgt vor allen Dingen immer dann, wenn sie nicht diesen Familienverhältnissen entsprachen, wenn sie nicht in diesen Familienkonstellationen leben wollten. Sie wurden als asozial betitelt oder von den Fürsorgeinstitutionen sanktioniert. Und Frauen, die eben aus rassistischen Gründen verfolgt wurden, wie Jüdinnen, wie Romja, wie Sintesse, die wurden dann eben vorrangig erstmal aus den rassistischen Gründen verfolgt. Und ihr Begehren oder ihre Lebensform wurde als Bestätigung im Grunde rassistischer Vorurteile gelesen.
Das heißt, man kann sagen, wenn man jetzt auf queere Personen schaut, dass homosexuelle Männer verfolgt wurden, eben ganz spezifisch von den Nationalsozialisten durch diesen Paragraph 175. Und bei Frauen hat man sich, ich sag mal vorsichtig, einen anderen Grund gesucht.
Ganz genau. Frauen gerieten häufig aufgrund anderer Vergehen erstmal in den Fokus und dann wurde die Sexualität mit hinzugenommen. Oder andersrum, wenn die Sexualität im Vordergrund stand, dann wurde aber die Verfolgung nicht über die Sexualität begründet, sondern über andere Gründe, beispielsweise unsittliches Verhalten oder Vernachlässigung von Kindern. Man muss aber auch im Hinterkopf behalten, der Paragraph 175 hat zwar homosexuelle Männer verfolgt, aber er war nicht in dem Sinne spezifisch. Das heißt, er hatte eine generalpräventive Wirkung. Er stellte alle Menschen unter Verdacht und unter potenziell auch Verfolgung, die eben anders als heteronormativ, anders als Mann-Frau-Beziehungen lebten. Ja. Und damit schwebt er sozusagen als eine ständige Bedrohung auch über Frauen.
Und es gab im Nationalsozialismus auch Überlegungen, den Paragraph 175 auf Frauen auszuweiten?
Genau, das wurde eigentlich durchgängig auch in der Bundesrepublik immer mal wieder diskutiert, auch schon in der Weimarer Zeit, dass der 175er ausgedehnt wurde. Und wir müssen auch wissen, in Österreich galt der Paragraph 175 auch für Frauen. Also das heißt, es gab sozusagen ein latentes Wissen darum, dass von diesem Paragraphen eine Bedrohung ausgehen könnte.
Mhm. Sie haben eben gesagt, das wurde dann so als unsittliches Verhalten verfolgt. Was haben Sie dafür Geschichten oder Lebensläufe ausgraben können?
Wir haben beispielsweise die Geschichte einer Frauenfamilie aus Stuttgart-Cannstatt gefunden. Die hat mit Kindern aus früheren Ehen zusammengelebt. Und diese Familie stand von Anfang an, also ab dem Zeitpunkt, wo sich die beiden Frauen zusammengetan haben, unter Beobachtung der Fürsorge. Das begründete sich damit, dass eine der Frauen bereits zuvor wegen Abtreibung nach dem Paragraphen 218 verurteilt worden war. Diese Beobachtung zog sich dann rein und von Anfang an wurde diese Frauenbeziehung sehr negativ bewertet. Man hat den Frauen mit Kindesentzug gedroht und zwar deswegen, weil man davon ausging, dass die Freundin jeweils einen schlechten Einfluss auf die Kinder habe, weil das Zusammenleben mit einer Freundin zeigen würde, dass die Frauen sich nicht um die Kinder kümmern, sondern nur um sich selbst kümmern. Man hat diese Bedrohung der Frauen mit Kindesentzug aufrechterhalten, obwohl Belege, die angefragt wurden durch Institutionen wie Schulen, eben nicht kamen, sondern die Schulen bestätigten, dass die Kinder sich eigentlich gut entwickeln. Mhm. Dennoch hat man die Frauen unter Beobachtung gehalten. Und es gelingt den Frauen dann, und das ist, fanden wir eine sehr spannende Wende, es gelingt den Frauen dann, sich dieser Beobachtung zu entziehen. Mhm. Und zwar dadurch, dass sie umziehen. Sie wechseln den Wohnort unter dem Eindruck des Bombenkrieges, ziehen an den Bodensee und ordnen sich da ganz stark von Anfang an in die Arbeitserwartungen des nationalsozialistischen Regimes ein. Das heißt, sie werden auch in der Feldarbeit tätig, helfen beim Ernteeinsatz mit und bringen sich sehr im Sinne des Nationalsozialismus in die Versorgung der Volksgemeinschaft ein. Und das führt dazu, dass das Fürsorgeamt, was am Bodensee übernimmt, den Frauen plötzlich ein sehr gutes Leumundszeugnis ausstellt. Einer der Söhne wird dann auch Soldat. Das trägt nochmal dazu bei, dass man eben den Blick wendet, weil auch er sich jetzt sozusagen in die Volksgemeinschaft im nationalsozialistischen Sinne einbringt. Und dann werden die Frauen aus der Beobachtung entlassen und die Frauenfamilie kann als Frauenfamilie weiterleben.
Und ob sie das sozusagen gemacht haben, um zu überleben, da mitzulaufen oder aus Überzeugung, das lässt sich wahrscheinlich schwer heute sagen. Ne?
Das lässt sich eigentlich nicht mehr sagen. Also es zeigt die Schwierigkeit in der Bewertung von Mitläufertum, von Täterschaft oder von Anpassung zum Schutze der Frauenfamilie. Das auf jeden Fall ist es. Ne? Die Frauenfamilie kann ihre Form zu leben damit schützen, indem sie sich anpasst. Die Bewertung ist zwiespältig von solchem Verhalten.
In der queeren Community, aber auch darüber hinaus, gab es lange Diskussionen in den letzten Jahren, eben ob Lesben im Nationalsozialismus verfolgt wurden oder nicht. Jetzt gerade in Bezug auf homosexuelle Männer, von Transmenschen war damals noch kaum die Rede. Kann man diese Fragen, wie Lesben, wie stark sie verfolgt wurden, jetzt klarer beantworten?
Also sie lassen sich sehr schwer quantitativ beantworten. Das ist eben, da macht ja einen Unterschied der Paragraph 175 aus. Einfach weil wir keinen Überblick haben über die Anzahl von Fällen, wo Frauen aufgrund ihrer nicht heteronormativen Art zu leben oder zu begehren verfolgt wurden. Das heißt, wir können es nicht auszählen. Aber wir wissen, sie wurden verfolgt unter der Voraussetzung, dass sie asozial seien, dass sie unsittlich seien, dass ihr Lebenswandel das Kindeswohl gefährde. Sie wurden von der Fürsorge überwacht. Sie wurden aus rassistischen Gründen verfolgt und ihre Sexualität wurde dann als eine Bestätigung sozusagen der Minderwertigkeit im Sinne des Nationalsozialismus, der Minderwertigkeit ihrer Herkunft bewertet. Und eine lesbische Sexualität wurde gerade in Institutionen, sei es in den Gefängnissen, in Konzentrationslagern, aber auch in der Psychiatrie als verschärfend wahrgenommen. Das heißt, in der Psychiatrie, ein Untersuchungsgegenstand auch unseres Projektes, konnte das bis hin zur Zwangssterilisation oder zur Ermordung führen durch Hunger.
Das heißt, Menschen sind nicht nur zwangssterilisiert worden, es sind Lesben eben unter anderem Vorwand in Anführungsstrichen auch ins Konzentrationslager gekommen zum Teil.
Genau, wir haben eben durch dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Verfolgungsgründe haben wir die Überstellung von Frauen, die lesbisch gelebt oder begehrt haben, in die Konzentrationslager und dann eben vor allen Dingen die verschärfte Verfolgung in den Konzentrationslagern dieser Frauen.
Wie lange hat es dann gedauert nach dem Krieg, bis überhaupt wieder Kontakträume für frauenliebende Frauen entstanden sind, eine Art Community entstanden ist?
Ja, ich glaube, wir können festhalten, dass der Nationalsozialismus die Unsichtbarkeit und die Tabuisierung von lesbischen Lebenswelten verschärft hat. Und erst ab den 70er Jahren bricht das wirklich wieder auf mit Beginn der Emanzipationsbewegung. Aber natürlich haben wir auch schon zuvor wieder lesbisches Leben in der Bundesrepublik und der DDR. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele für die Bundesrepublik. Ab den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, erscheint die Zeitschrift Wir Freundinnen in Hamburg, eine Zeitschrift, in der sich Frauen organisieren. Es gibt auch Hinweise auf Lokale in Baden-Württemberg, beispielsweise in Stuttgart, die dann wieder eröffnet werden. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass lesbische Räume eher nach wie vor im Verborgenen existierten. Es gab sie, aber sie waren nicht öffentlich sichtbar. Und das ändert sich dann ab den 70er Jahren deutlich. Da gründet sich die homosexuelle Aktion in West-Berlin. Es bilden sich lokale Gruppen. Heraus. Es gründet sich das Lesbische Aktionszentrum. Es wird die Zeitung Unsere kleine Zeitung herausgegeben. Und weitere Zeitschriften wie der Lesbenstich. Das Lesbenfrühlingstreffen findet jetzt jährlich statt. Und wir haben Lesbengruppen, die sich innerhalb der autonomen Frauenbewegung herausbilden. Also das heißt, ab den 70er Jahren haben wir eine breite Sichtbarkeit, was auch einhergeht mit der positiven Belegung des Begriffs Lesbe als Eigenbezeichnung.
Was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, es sind ja viele, vor allen Dingen auch Männer gefallen im Zweiten Weltkrieg, ob es dann so eine Art, es gibt ja keine Männer, also so eine aus der Not heraus so ein bisschen mehr Toleranz gab und die leben jetzt zusammen oder sonst was.
Genau, das ist sehr spannend. Es wird nach 1945 diskutiert, ob die Frauenfamilie der Heterofamilie gleichgestellt werden soll im Grundgesetz. Mhm. Das kann sich nicht verankern, aber es gibt eine Wahrnehmung. Es gibt auch eine breite Diskussion über diese Frauenfamilien, die allerdings eher abwertend verläuft. Das ist die Diskussion über die sogenannten Bratkartoffelverhältnisse oder die Onkelehen. Da gibt es gerade in den populären Massenmedien eine ausführliche Auseinandersetzung mit. Es wird allerdings deutlich, dass immer mehr im Zuge dann des Verlaufes der 50er Jahre mit dem Einsetzen des wirtschaftlichen Aufschwungs darauf hingewirkt wird, dass diese Ehen legalisiert werden sollen. Das heißt also, dass die Beziehungen, die dort gelebt werden sollen, wenn es Mann-Frau-Beziehungen sind, in die Ehe führen sollen und die Frau-Frau-Beziehung eigentlich nur als Übergang gesehen wird.
Das heißt, mit Frauenfamilien meinen Sie eben das, oder ist damals gemeint, zwei Frauen leben zusammen, haben vielleicht noch Kinder, die sie mitbringen zum Beispiel?
Genau, das sind diese klassischen Frauenfamilien, dass sich Frauen zusammentun und ihre Kinder oder ihre Angehörigen eben in einer Frauenbeziehung durchbringen.
Haben Sie sonst noch einen Tipp oder ein Buch für Menschen, die sich mit dieser Zeit lesbengeschichtlich beschäftigen wollen, mit der Weimarer Republik, aber auch mit dem Nationalsozialismus?
Ja, sehr spannend ist, wenn Sie Lust haben, gehen Sie doch mal auf die Seiten des queeren Netzwerkes in Berlin an der Freien Universität Berlin. Die Kolleginnen dort haben, also wir sind Teil dieses Netzwerks und die Kolleginnen dort haben eine ganz umfangreiche Literaturliste zusammengestellt. Alle Mitglieder dieses Netzwerkes sind ausgewiesene Expertinnen für das Thema. Das heißt, wenn Sie sich da umschauen, finden Sie jede Menge Anregungen, je nachdem, was Sie zu der Geschichte, zur queeren Geschichte interessiert.
Queeres Netzwerk Berlin.
Genau.
Diese Site empfiehlt euch Katja Patzelmattern von der Uni Heidelberg. Zu unterschiedlichen Aspekten lesbischer History findet ihr auch in den Shownotes. Also, ich fasse mal zusammen. Lesbische, queere Frauen, die waren mehr oder weniger unsichtbar zu Zeiten der Weimarer Republik. Es gab wenige Bars, Zeitschriften, so eine ganz kleine Szene. Lesbisch wurde das damals noch nicht gelabelt. In der NS-Zeit dann wurden sie unter Vorwänden verfolgt, zum Teil zwangssterilisiert oder ins KZ gebracht. Das haben wir eben gehört. Heute können Frauen Frauen heiraten. Es gibt YouTuberinnen wie Annika Zion und im TV läuft Princess Charming. Frauen, Lesben und auch Flinter insgesamt sind sichtbarer. Aber wie sichtbar? Das will ich Henny Engels fragen. Sie ist im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes. Ende April ist ja immer der Lesbian Visibility Day. Braucht es den 2024 noch?
Ich glaube schon, dass es den braucht. Wir befinden uns ja gewissermaßen in einer paradoxen Situation. Also einerseits, was Sie schon gesagt haben, Frauen können Frauen heiraten, Männer können Männer heiraten. Also die Bereitschaft ist zunächst mal gestiegen, zu akzeptieren, dass die Gesellschaft vielfältiger ist, als viele das über Jahrzehnte wahrgenommen haben. Gleichzeitig steigt aber ja die Hasskriminalität gegen queere Menschen insgesamt, natürlich damit auch gegen Lesben. Das heißt also, viele gehen dann von sich aus, also zum eigenen Schutz, ziehen sich zurück, überlegen sich sehr genau, wo zeige ich mich als Lesbe, wo gehe ich mit meiner Freundin, meiner Frau Hand in Hand durch den Park oder küsse sie in der Öffentlichkeit oder so. Es gibt eine scheinbare Liberalität, aber die wird halt sehr heftig angegriffen, von rechts insbesondere. Und das macht natürlich Menschen vorsichtig.
Wo gibt es vielleicht Räume, wo Sie sagen, da sind Sie auch vielleicht selbst vorsichtig und gehen jetzt nicht händchenhaltend?
Ja, zum Beispiel in öffentlichen Parks, zu bestimmten Zeiten in der S-Bahn, in der U-Bahn. Also man schaut schon immer so, wie sagt man, scannt sozusagen die Umgebung und guckt mal, womit man rechnen könnte. Vielleicht trifft es manchmal gar nicht zu, vielleicht ist es eine falsche Verdächtigung von Menschen, aber ich merke das auch bei mir selber, dass ich also da schon vorsichtiger geworden bin als noch vor 10, 15 Jahren.
Das heißt einerseits diese Veränderungen in der Gesellschaft, die spürbar sind. Wie sieht es denn rechtlich aus? Gibt es da heute noch aus Sicht des LSVDs Diskriminierung lesbischer Paare oder Personen?
Ja, insbesondere im Bereich des Familienrechts. Es ist also nach wie vor ja so, dass Frauen, in deren Beziehung ein Kind geboren wird, dass die Frau, die das Kind zur Welt bringt, natürlich die biologische Mutter ist, aber die sogenannte Co-Mutter dieses Kind adoptieren muss. Und es ist ja ein bisschen schräg, also wenn in einer heterosexuellen Ehe ein Kind geboren wird, dann gilt der rechtliche Ehemann als Vater, völlig unabhängig davon, ob er wirklich der biologische Vater ist oder nicht. Das geschieht, um das Kind zu schützen. Und ich frage mich schon, wieso dann das Kindeswohl nicht auch in zwei Frauenbeziehungen geschützt wird, indem man sagt, und das ist angestrebt jetzt mit der Reform, die beiden Frauen sind die Mütter dieses Kindes.
Dass keine Adoption sozusagen nötig ist, sondern das Abstammungsrecht so geändert wird, dass zwei Mütter dann direkt die Mütter sind dieses Kindes. Wie optimistisch sind Sie, dass das unter der aktuellen Regierung noch kommen wird?
Naja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Wir waren ja sehr entzückt, als der Koalitionsvertrag kam mit dem queerpolitischen Aufbruch. Und jetzt zieht sich doch alles sehr viel länger. Ich nenne nochmal den langwierigen Streit um das Selbstbestimmungsgesetz. Aber ich habe den Eindruck im Moment, dass zumindest diese kleine Lösung, also Abschaffung der Stiefkindadoption, dass das noch gelingen könnte. Ob das, was darüber hinaus auch angedacht war, Verantwortungsgemeinschaften zu bilden, mehr Elternschaft eventuell zu ermöglichen, was es in anderen Ländern schon gibt, ob das noch gelingt, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht, weil die Legislatur ist ja nicht mehr so lang. Also der Wahlkampf, sobald der Wahlkampf anfängt, vermute ich mal, sind solche Vorhaben noch mehr gefährdet als andere.
Sagt Henny Engels vom Lesben- und Schwulenverband. Dankeschön. Schauen wir mal, was die Ampelregierung in Berlin da wirklich noch umsetzt. Und damit, ja, sind wir fast am Ende dieser Episode. Es ist noch Zeit fürs Liebestagebuch. Wie oft meldet ihr euch bei Freund, Freundin, eurem Partner? Stündlich eher ein paar Mal die Woche. Bei Caro und ihrem Partner Jones, da ist das Bedürfnis nach Kommunikation, sagen wir mal, so ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Und wie Caro damit umgeht, erzählt sie euch jetzt im Liebestagebuch.
Im Dezember habe ich ja Weihnachten mit Jones verbracht und er ist dann 2 Tage später nach Bangkok geflogen, Bali, wollte dem kalten Winter entfliehen. Und ich bin da geblieben, habe dann noch meine Familie besucht und Jones und ich haben so ein ein bisschen so ein Thema mit sich melden, wenn wir unterwegs sind. Also wenn ich länger weg bin oder er, ist egal, wo wir gerade sind. Er hat nicht so die Angewohnheit, mir viel zu schreiben. Oder es kann auch mal sein, dass er 2 Tage lang gar nichts von sich hören lässt. Und bei mir ist das irgendwie anders, dadurch, dass ich voll viel unterwegs bin. Ist das für mich so der einzige Kontakt oder der einzige Schnittpunkt ist, dass man irgendwie telefoniert oder sich mal schreibt, was man so macht und was einen irgendwie bewegt oder wie es einem geht. Ich habe das so konditioniert aus meiner Ex-Beziehung. Da habe ich das Bedürfnis meines Ex-Freundes nach Kontakt sogar als, ja, ich würde jetzt nicht sagen übergriffig, aber als ein bisschen zu viel empfunden, also war mir zu viel, dass er wollte, dass sobald ich wach bin, ihm schreibe oder anrufe, sobald ich schlafen gehe, er die letzte Person ist, mit der ich geschrieben habe, hat ständig angerufen und auch wenn es mal nur eine Minute war oder so und wollte wissen, wie es mir geht, was ich mache, er wusste immer alles, immer. Er war 1,5 Jahre im Ausland, da war das irgendwie gut, dass wir viel Kontakt hatten, weil sonst hätten wir uns da verloren und ich glaube, aus der Zeit kommt das irgendwie. Und das ist aber ein bisschen viel geworden. Also zum Ende der Beziehung habe ich auch gemerkt, dass mich das erdrückt. Ja. Und mit Jones ist das halt das andere Extrem. Und ich musste einfach so ein Mittelmaß finden und für mich herausfinden, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis. Aber ich habe das Bedürfnis, Kontakt zu haben und mich auszutauschen, auch mal zu telefonieren. Und Jones hat das gar nicht. Also er könnte auch sagen, okay, ich bin in 3 Wochen wieder da und bis dahin wird er einfach nichts von sich hören lassen. Er hat nicht das Bedürfnis, sich, wenn er unterwegs ist, auszutauschen mit mir. Ja, es geht schon Kopfkino los, aber nicht in dem Sinne, dass ich mir Sorgen mache, dass irgendwas passiert ist oder ich mir Sorgen mache, dass er irgendwie mit anderen mehr Kontakt hat als mit mir oder so, sondern ich habe so das Gefühl, ich verliere so die Person, so aus dem Augen, aus dem Sinn. Also ich habe irgendwie keinen Bezug mehr zu dieser Person. Und diese Person ist ja mein Hauptbeziehungspartner und das finde ich irgendwie komisch. Also dass ich mir einrede oder mein Kopfkino mir irgendwie einredet oder sagt, wir verlieren uns. Ich weiß dann irgendwann gar nicht mehr, wer er ist oder so. Wenn ich nicht weiß, wie es ihm geht oder was er macht. Also wahrscheinlich ist das mehr ein Thema, an dem ich ein bisschen arbeiten muss. Who knows, weil er ist total happy mit sich und ich dann ja irgendwie nicht mit mir. Deswegen ist es ja irgendwie offensichtlich mein Problem, aber ich habe dann versucht, ihn aber so gut es geht, ja, in Ruhe zu lassen oder nicht zu schreiben und wir haben uns dann vorab irgendwie für 1-2 Telefontermine verabredet und dazwischen gar nicht geschrieben. Damit war mein Bedürfnis nach, wie geht's dir, was machst du, befriedigt, weil ich wusste, okay, wir telefonieren dann und er hat dann die 20 Minuten nur Zeit für mich und hört mir zu und ich höre ihm zu. Und zwischendrin dieses mal kurz abchecken, das kann ich dann sein lassen, weil ich dann ja diesen festen Telefontermin habe und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung für uns.
Danke, Caro. Sie heißt in echt anders und ich sage danke an euch für euer Interesse an Eine Stunde Liebe. Feedback, Kritik, Themenwünsche gerne an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.